Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eben kein rechteckiges Haus gebaut, sondern wir haben ja ein vieleckiges Haus gebaut, ein schiefwinkliges Haus, könnte man jetzt vielleicht sagen. Und wir haben außerdem noch die Dachüberstände unterschiedlich groß gemacht. Und dadurch fängt dieses Dach an zu tanzen.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Es ist die Folge 100. Wir bedanken uns bei aktuell über 75.000 AbonnentInnen. Für das Jubiläum haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem wir darüber sprechen, ob Architektur eine heilende Wirkung haben kann. Und wenn ja, wie wir das bei unserem neuesten Projekt, dem Lanzerhof Sylt, erreichen wollen. Viel Spaß und danke fürs Zuhören.
Christoph Ingenhofen gehört zu den international renommiertesten Architekten und ist einer der Vorreiter für nachhaltige Architektur. Bereits 2011 begann die Zusammenarbeit mit dem Lanzerhof am Tegernsee. Aber auch die Erweiterung und Erneuerung in Lanz und die Kooperation in London mit dem Arts Club lag in seiner Hand. Geplant sind noch weitere viele Projekte, aber im heutigen Gespräch wollen wir über unser neuestes Projekt sprechen, den Lanzerhof auf Sylt. Herzlich willkommen, Christoph Ingenhofen.
Ja, danke schön.
Herr Ingenhofen, lassen Sie uns doch mal über Sylt reden. Wir haben ja eine, ich sage jetzt mal, sehr außergewöhnliche Gebäudeform da. Das heißt, wir haben zwar ein Reetdach, wie es so üblich ist, aber dann doch irgendwie ganz anders. Was war die Inspiration dafür?
Ja, die Inspiration liegt natürlich auf der Insel selber. Ne? Das, wenn man da, ich bin da seit meiner Kindheit so ab und zu mal unterwegs und man hat ja doch vorwiegend gute Erinnerungen. Man könnte vielleicht auch sagen, fast alle Deutschen haben gute Vorstellungen und Gefühle, wenn der Name Sylt fällt. Und das ist mit vielem verbunden, natürlich mit dem Meer und mit dem Strand, ist ja klar, mit dem Wattenmeer, mit der Landschaft, ist schon so. Aber es ist natürlich auch mit Menschen und Häusern verbunden. Und die Häuser auf Sylt sind außergewöhnlich. Also die Friesen leben ja in einem, ja, man würde sagen, nicht immer gemütlichen Umfeld. Da ist Sturm, da ist Wind, da ist Regen, da ist Küste. Da zum Glück selten Dauerregen und Dauerschlechtswetter, weil das ja an der Küste immer mit viel Wind verbunden auch sich schnell wandelt. Aber die sind klug gewesen, das waren kluge Leute. Die haben an der gesamten friesischen Küste einen Bautypus entwickelt, der relativ niedrige, weit heruntergezogene Dächer hat und dann auf der Weise eben gar nicht so hohe, meistens nur maximal eingeschossige vertikale Fassaden. Warum? Weil die natürlich sich sofort nach draußen hin exponieren und dann natürlich auch dementsprechend von Wind und Wetter angegriffen werden. Also haben wir die Dächer weit runtergezogen, dann mit einem großen Dachüberstand auch noch versehen, sodass quasi kein Tropfenregen an die vertikale Fassade kommt. Und das, was man dann also meistenteils sieht, ist eben gar nicht mal das Haus so in dieser üblichen städtischen Form, sondern man sieht ein Dach, ein großes Dach. Und dieses Dach ist in Sylt traditionell, und das gilt auch für große Teile der sonstigen friesischen Küste, eben aus Reet, also im Prinzip aus einem Grasdach, aus einem Schilfdach gemacht. Und dieses Dach schließt dann an die Landschaft an. Auf der, also das heißt, wir reden ja von einer Dünenlandschaft, in der das mehr oder weniger drinsteht. Wenn man, ich habe mir wie ein sehr freundlicher Wissenschaftler aus Sylt mal erklärt, dass wenn man die Insel sich selbst überlassen würde, dass eine einzige Wanderdüne wäre. Und so muss man sich das auch ursprünglich vorstellen. Es ist ein wirklich hügeliges Gelände, in dem praktisch Düne, eine sich wandelnde Düne vorherrscht. Und da hinein haben die Friesen ihre Dörfer gebaut. Und wenn man dieses Haus vor Augen hat und die Landschaft vor Augen hat, dann kann man sich vorstellen, dass jetzt also diese geformte und bewegte Landschaft eigentlich letzten Endes so aufs Dach raufspringt, ja, oder das Dach runtergeht zur Landschaft. Und dieses Motiv hat mich immer schon fasziniert. Das ist auch ein tolles Ding. Und als wir hier gefragt wurden, mach doch mal, guck doch mal, ob wir da auf Sylt oder auf Sylt in List einen Lanzerhof platzieren können, da war dann schnell die Idee die, dass man trotz der Größe des Projektes, da werden wir sicher noch drüber reden, einen Zugang zu dem Projekt schafft, indem man es mit diesen friesischen Sylter redgedeckten Häusern in Verbindung bringt. Das ist vielleicht auch etwas, was man erklären sollte, das uns auch bei anderen Lanzerhof-Projekten interessiert. Gelingt es uns mit hochmodernem Anspruch, mit einer wirklich zeitgenössischen Architektur, ohne Anbiederung, ohne historisierend oder in irgendeiner anderen Form, sagen wir mal, unauthentisch zu sein, gelingt es uns, Gebäudeformen, Materialien, Strategien sozusagen, die Menschen in diesen jeweiligen Orten und Landschaften entwickelt haben, um dort gut, komfortabel und sicher leben zu können, gelingt es uns, das jeweils zu übertragen in dieses Projekt. Und das war auf Sylt eindeutig der Anspruch, das muss mit diesem Red was zu tun haben. Es muss ein solches Dach sein.
Ja, ich war ja beim Briefing dabei und ich weiß noch genau, wie Ihre erste Reaktion war, dass Sie sagten, naja, also eins sage ich euch gleich, wenn ihr ein traditionelles Friesenhaus haben wollt, dann seid ihr bei mir falsch. Das war, glaube ich, so die allererste Antwort, die wir damals bekommen haben. Und ich glaube, das hat auch keiner erwartet, ja, wenn man sich an Christoph Inghof wendet, dass man dann ein Sylt-Klassiker bekommt. Nichtsdestotrotz, ich meine, das Reetdach ist jetzt wahrscheinlich das größte Reetdach Europas, was jemals gebaut wurde, mit 12.900 Quadratmetern. Und trotz allem haben sie ja, so erzähle ich zumindest allen, und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen, das Reetdach neu erfunden. Also wir haben da ja, oder sie haben da ja etwas rein konstruiert, was so noch keiner gemacht hat. Ich hoffe, es funktioniert am Ende, aber wir haben ja einen Test gemacht. Wollen Sie dazu vielleicht für unsere Hörer mal was sagen?
Also das Reetdach... Ja, also erstmal nein. Das Dach als solches, wenn man jetzt einen Quadratmeter aus dem Dach rausschneiden würde und das untersucht, dann findet man jetzt da keine anderen Ingredienzien als in einem normalen Reetdach auch. Die werden heute mehr oder weniger alle so gebaut, dass sie eigentlich unterhalb des Reets schon dichte Dächer sind und das Reet dann sozusagen auch oben drauf gepackt wird, was nach wie vor natürlich eine wunderbare ausgleichende Wirkung hat. Eine super Isolierung darstellt, ein natürliches Material, es ist nachwachsend. Also es erfüllt dann wahnsinnig viele Bedingungen, die man heute so gerne als ganz neuzeitig darstellt, die aber in Wirklichkeit natürlich alte Prinzipien sind des nachhaltigen Bauens. Die Besonderheit liegt eigentlich in zwei Dingen. A, natürlich in der absoluten Größe. Das ist also auf der Insel so sonst nicht üblich, so ein großes Reetdach zu bauen. Wir sitzen aber auch auf einer der höchsten Dünen und insofern entspricht das sozusagen in der Kontur dann auch dem Maßstab der Landschaft. Also das, glaube ich, ist passend. Und das Zweite, was wir ungewöhnlicherweise, glaube ich, gemacht haben, ist, wir haben, ich sage jetzt mal, vom Grundriss des Hauses und von der sich dadurch ergebenden Höhensituation des Dachrandes eine sehr ungewöhnliche Situation geschaffen. Man muss sich mal vorstellen, wenn man ein an sich schräges Dach auf ein Haus baut, das rechteckig ist, dann hat man immer eine sogenannte Traufe, das ist der untere Punkt des Daches, der läuft dann horizontal herum, wenn man den gleichen Abstand sozusagen vom Haus jeweils hat. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eben kein rechteckiges Haus gebaut, sondern wir haben ja ein vieleckiges Haus gebaut, ein schiefwinkliges Haus, könnte man jetzt vielleicht sagen. Und wir haben außerdem noch die Dachüberstände unterschiedlich groß gemacht. Und dadurch fängt dieses Dach an zu tanzen. Das Dach hat also eine hügelige, wenn man so will, eine bewegte untere Linie. Und die Folge, das ist jetzt schwer geometrisch zu erklären, ist außerdem auch noch die, dass es auch noch einen First gibt, der nicht auf einer Höhe liegt. Und das macht dieses Dach doch sehr schwingend, kann man sagen. Ich glaube, es war natürlich schon von vornherein die Absicht, das zu tun. Jetzt denkt man immer, Architekten wissen, was sie machen und haben da auch eine ganz klare Vorstellung davon. Ja, schon. Aber ich muss sagen, ich war doch sehr erleichtert, als ich das Haus dann zu Teilen zumindest das Dach gesehen habe. Nicht erst beim Richtfest, sondern auch schon vorher, aber dann auch beim Richtfest nochmal praktisch vollständig, mehr oder weniger zumindest im Rohbau hergestellt. Und man sehen konnte, ja, das kommt gut. Das hat diese kontinuierlich sich bewegende Grundform. Und man muss eines wissen, das wissen, also Bildhauer wüssten das, aber normale Menschen wie Architekten tun sich da ein bisschen schwerer und Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, vielleicht auch. wenn man so eine wirklich dreidimensionale Form baut, also wenn man aus dem Euklidischen herausgeht, ja, rechter Winkel, Dreieck, Kreis und so weiter, dann ist man ein bisschen auf hoher See und man kann die Wirkung dieser Formen aus den verschiedenen Blickwinkeln, aus denen man sie sieht, nicht ganz so schnell überblicken. Das haben wir auch hier gelernt und auch gesehen, das haben wir in anderen Projekten auch schon gehabt, die ähnliche Probleme hatten auf ganz andere Art und Weise. Und zwar ist es so, man denkt jetzt im Aufriss, in der Ansicht und so weiter, ah, das ist eine schöne Linie, so hoch und dann ausgerundet und so weiter. Und dann, das zeichnet man ja auf und dann überträgt man es in ein Modell und guckt sich das an und so. Wenn man es dann vor Ort sieht, wir haben tatsächlich hier an einigen Stellen mit dem Zimmermann noch nachgearbeitet. Also gesagt, ja, das verstehen wir, wenn man da jetzt flach vorguckt, sieht es gut aus. Aber wenn du es jetzt ganz stark schräg anguckst und du läufst halt um das Haus drumherum, dann ergibt sich da hinten sowas wie so eine Art Grat und den wollen wir nicht haben und das ist doch gar nicht so. Und wenn man dann da hingegangen ist, hat man den gar nicht mehr gesehen. Also man konnte das, diese Effekte teilweise nur von weiter weg sehen. Das ist natürlich beim Architekten etwas schwieriger als beim Bildhauer. Der geht dann zwei Schritte vorwärts und nimmt die Pfeile und feilt das dann nochmal ein bisschen anders. Bei uns hat das dann gleich die Wirkung des Zimmerleute fluchen und irgendwie die Arbeit dann nochmal so ein bisschen tunen müssen. Wir hatten aber doch sehr freundliche Zimmerleute, muss ich sagen. Und mit denen zusammen ist uns das dann gelungen, glaube ich, mehr oder weniger jetzt auch so herzustellen. Das kommt dann nochmal, der nächste Schritt, mit dem Reet obendrauf. Das Reet ist ja ein ganz tolles Material, weil es eine sehr weiche Form erlaubt. Also man kann es tatsächlich weich ausformen. Es ist ja in einem Dachstuhl, in dem man Sparren hat, ist es ja klar, jeder Sparren hat zwar von mir aus die perfekte Form, aber das dazwischen ist ja gar nicht gefüllt, sondern es ist ja wie ein Gerippe. Jetzt kommt das Reet oben drüber und füllt das. Und dann gibt es wieder eine eigene Problematik, weil durch das Füllen musst du ja dann aber praktisch eine Kontinuität herstellen und die muss auch kontinuierlich aussehen und an jeder Stelle so wirken. Und da muss ich sagen, wenn ich die Zimmerleute schon bewundert habe, die Leute, die das Reetdach da drauf geschnitten haben, die habe ich dann noch ein bisschen mehr bewundert, weil die ganz offensichtlich auch Ahnung genau von diesen Themen haben. Die haben ganz 99% der Probleme vorher antizipiert und selber gelöst. Und da waren ganz wenige Dinge, wo man dann so nacharbeiten musste und sagen musste, da muss man noch ein bisschen wegschneiden oder hier kannst du vielleicht noch was neu drauflegen. Aber das war ganz, ganz selten. Also das sind tolle Leute. Es erinnert mich übrigens an ein ähnliches Phänomen. Ich weiß nicht, Sie werden sich auch daran erinnern, wir haben ja am Lanzerhof im Tegernsee die Aufgabe gehabt, in diesen Golfplatz hineinzubauen. Mhm. Aber ohne, dass jemand merkt, dass er von einem Golfplatz umgeben ist. Ist ja eigentlich ein bisschen lustig, was wir da gemacht haben.
Absolut.
Der Golfplatz ist komplett drumherum mit mehreren Löchern und Spielbahnen. Und mittendrin steht eigentlich der Lanzer Hof. Und unser Bestreben war, Christian Harisch's Bestreben, weil er ist ja da sehr fordernd, bloß nicht, dass die da vom Golfplatz aus da gucken, was wir essen und umgekehrt wir dann immer diese blöden Typen sehen, die auf dem Golfplatz irgendwie die Stulle auspacken. Also so ungefähr war ja die Redewendung dazu. Und wir haben dann natürlich auch in Modellen und Schnitten und so weiter diese Landschaft versucht zu formen und haben da auch eine Vorgabe für gemacht. Und dann hat der Landschaftsbauer die auch mehr oder weniger so gebaut, mehr oder weniger, so wie die das so machen mit ihren Geräten. Aber das war dann letzten Endes, ich sage jetzt mal, das sah alles aus so ein bisschen wie so ein Hochwasserdamm. Ja? Also es war alles ein bisschen grob noch. Und dann sind zum Glück Leute auf die Idee gekommen, in der Golfplatzbauszene gibt es sogenannte Shaper. Das sind Menschen, die mit ihrem Bagger wahrscheinlich ins Bett gehen und die es echt drauf haben einfach. Ja. Und die haben dann, die sind auch gekommen und mit ihren Gerätschaften und haben dann gesagt, so jetzt Architekt mal weg. Ja. Wir haben schon verstanden, was wir hier machen müssen. Ja. Und dann haben die das eigentlich besser gemacht, als wir uns das hätten ausdenken können. Die haben halt jeden Grat gerundet und das einfach flüssig gemacht. So, dass man hinterher darüber gegangen ist, hat gesagt, okay, wir können jetzt uns gegenseitig nicht sehen, aber wir sind trotzdem in der gleichen Landschaft hier unterwegs und es sieht nicht so aus, als ob irgendjemand einen Damm aufgeschüttet hätte, sondern es sieht so aus, als ob der liebe Gott das gemacht hätte. Und das ist vergleichbar. Also in gewisser Weise sind die Reetdachdecker auch Sehr gut.
Ja. Also ich kann das hundertprozentig bestätigen. Jedes Mal, wenn ich nach Sylt reinkomme, also nach List, in den Ort List reinkomme, dann ist die Baustelle ja nicht zu übersehen. Und gerade am Anfang, als nur das Dach da war, ohne das Reet, also gerade als wir uns beim Richtfest auch getroffen haben, da musste man ja noch sagen, Gott, das ist schon ganz schön massiv und groß. Wenn man sich's jetzt groß anschaut, ja, und insbesondere da, wo das Reet schon eingegraut ist, dann sieht man, dass es eigentlich die perfekte Fortführung der Düne eigentlich jetzt geworden ist. Das heißt also,
ja, ist echte Camouflage.
Genau, also ich glaube, spätestens wenn das Reet nächstes Jahr alles komplett eingegraut ist, wird man wahrscheinlich im Vorbeifahren das Gebäude gar nicht so stark wahrnehmen.
Nein, das wird so sein. Also es ist natürlich erstmal die Farbe und das Material als solches, das so sehr matt und dann so etwas unterschiedlich grau patinös ist, das uns da sehr hilft. Und man kann den Vergleich ruhig mal machen nebenan. Das Arosa ist ja ähnlich groß. Und man glaubt das, ich glaube nicht, dass man es hinterher glauben wird, dass es ähnlich groß ist. Man wird sagen, das Arosa ist viel größer. Aber das ist es eben nicht. Also das Arosa wirkt deswegen größer, weil es quasi eine konventionelle städtische Architektur in der Düne ist, während eben der Lanzerhof eine tatsächlich kontextuelle Architektur ist. Eine, die sich mit den Möglichkeiten und den Strategien sozusagen des Vernacular Buildings, also des Bauens ohne Architekten auf dieser Insel beschäftigt hat. Denn diese ganzen Friesenhäuser, die da seit, weiß ich was, 500 Jahren oder 1000 Jahren auf der Insel gebaut und kultiviert und zivilisiert werden, die sind ja nicht ursprünglich von Architekten erdacht worden. Und das sind immer sehr, sehr erfolgreiche Projekte. Wenn man sieht, was auf der Welt in dieser Art und Weise an Bauernhäusern, an Fischerhäusern, an Dörfern gebaut wurde, dann sieht man meistens sehr, sehr gut an die entsprechenden klimatischen und landschaftlichen und materiellen Bedingungen angepasste Architekturen. Und da können wir nur davon lernen. Das heißt ja nicht, dass wir das imitieren, aber das müssen wir ja nicht ignorieren, was die so können und gelernt haben.
Das ist ja wie hier im Lanzerhof Tegernsee, da ist ja auch eigentlich die Mischung aus dem, ich sage jetzt mal, traditionellen Gutshof und Klosterarchitektur eigentlich sozusagen.
Ja, beim Tegernsee war es eine ehrliche, also in gewisser Weise eine ehrliche Aufgabe. Die Landschaft ist ja auch wunderschön, eine völlig andere Landschaft, eine wunderschöne, geformte, hügelige Landschaft, bergige Landschaft. Und jetzt abgesehen vom Blick auf den Tegernsee war ja da die Hauptaufgabe, die ein doch erhebliches Bauvolumen in der Landschaft zu platzieren. Wir haben uns dann auch umgeschaut und gesagt, ja, was gibt's an, gibt's was Vergleichbares? Und es gibt natürlich da eine kleine, so eine Streusiedlung, es gibt kleine Häuser, klar. Aber das ist ja jetzt nicht, das konnte ja nicht unser Beispiel sein. Was es aber gibt, es sind eigentlich zwei große Gebäudeformen. Es gibt das Kloster und den großen Gutshof. Und interessanterweise in diesem Voralpenland beides eigentlich kantige, rechteckige Gebäudeformen mit Innenhöfen. Und die sind durchaus selbstbewusst in die Landschaft dargestellt. Was wir hinzugefügt haben, ist, wir haben quasi das Material der Scheune genommen und es gekreuzt mit der Gebäudeform. Das Material der Scheune, was einfaches Holz ist, in dem Fall Lärchenholz, die Lärche kommt vor im Voralpenland und deren Holz haben wir genommen und das im Prinzip unbehandelt gelassen und haben aber die Gebäudeform, diese selbstbewusste Setzung in der Landschaft, die sich nicht versteckt, aus diesen Großgutshöfen und Klöstern adaptiert. Und beides zusammen hat einen interessanten Effekt, weil wenn man da runtergeht nach Wiessee und wieder rauf, vor allem beim Raufgehen würde man ja jetzt erwarten, das ist jetzt dominant da oben, das ist ja ein Riesenhaus, 70 mal 70 Meter oder 65 mal 65 Meter, drei Geschosse hoch, müsste man ja jetzt mal sehen. Also das mag man nicht glauben, aber da führt ja ein Weg, der so leicht seitlich von dem Haus hochführt, der eigentlich wirklich, wenn das jetzt eine Burg wäre, würde man sagen, ah, da oben rechts ist die Burg. Ja? Aber da oben rechts nimmt man erstmal gar nichts wahr. Das ist heute durch die Vergrauung des Holzes, die ja so ganz dunkelbraun grau geworden ist, ist es doch sehr, sehr, sehr drin in der Landschaft. Es ist, wenn man dann davor steht, ist es da. Es ist jetzt nicht präsent, das kann man nicht sagen. Aber es ist überhaupt nicht störend, es ist überhaupt nicht dominant, es macht da nichts kaputt. Und ich finde, da sind wir ein bisschen stolz darauf. Und wenn man das auf Sylt jetzt überträgt, da dürfen wir, glaube ich, trotz dieses großen Eingriffs, das ist ja ein großer Gebäudekomplex mit dem großen Haus oben und dann eben nochmal vier Häusern unten am Wattenstrand, ist es, glaube ich, eine verträgliche Sache. Wir haben ja auch nicht ganz unerhebliche Schwierigkeiten gehabt, das genehmigt zu bekommen. Kann man vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Aber ich glaube, die Überzeugung der Menschen, die da heute da rumlaufen und sich das angucken, die ist freundlich positiv, ne? Also die Reaktion.
Überwiegend, absolut. Ich finde, ich möchte noch mal kurz, meine Begeisterung fürs Red ist immer noch nicht erschöpft. Ich möchte noch gerne jetzt auf zwei Dinge eingehen. Also Sie sagten, das Dach tanzt ein wenig, aber was für mich noch mal eine absolute Faszination hat, ist ja im Grunde genommen der Sockel, auf dem das Dach tanzt, der ja gläsern daherkommt.
Ja. Also es sind da zwei Dinge, die man eigentlich noch erwähnen muss. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Reetdach, was ja an sich eigentlich schwer ist, ne, als Gebäudeform. Das ist natürlich in dem Fall Betonkonstruktion gehalten, innen, ist klar. Aber wir haben es eben nicht gestellt auf eine massive Umfassungsmauer, wie man das bei Friesenhäusern normalerweise hat, in die dann relativ kleine Fenster eingearbeitet sind, sondern wir haben es eigentlich komplett ringsherum verglast, um diese schwere Form eigentlich schweben zu lassen. Und das kann sie. Also es sieht jetzt nicht aus wie, es gibt ja Konstruktionen, die sind so unwahrscheinlich, dass man das Gefühl hat, das fällt jetzt gleich runter oder so. Ja, werden auf geheimnisvolle Art und Weise gehalten. Das ist hier nicht so. Ich glaube schon, man glaubt dem Ding, dass das hält, wenn man davor steht. Aber es hat eben diese Freiheit auch des Blicks nach draußen auf die Landschaft, auf das Meer. Das wollten wir natürlich auch aus allen inneren Funktionen heraus, aus dem Restaurant, aus der Rezeption, aus dem medizinischen Bereich und so weiter, aus dem Fitness wollten wir das ist ein Erlebnis da draußen. Will man ja auch das Wetter sehen, man will die Wolken sehen, man will auch den Regen sehen und die Sonne und alles, was dazugehört und die Schafe und die Menschen und den Damm und das Wattenmeer und alles, was dazugehört, will man sehen. Und um das zu ermöglichen, haben wir es eben auf einen gläsernen Sockel gestellt und das funktioniert erstaunlich gut. Und dann gibt es eine zweite Geschichte, die wir gemacht haben. Wer Sylt kennt, weiß, es wimmelt vor Gauben.
Genau, darauf, also das wäre mein zweiter Punkt gewesen.
Ja, es ist ja so, das Sylter Muster kann man vielleicht am besten, der sogenannten neueren Architektur kann man vielleicht am besten auf Gampen studieren und auf Keitum. Da hat man auch Neubauten und Umbauten strenge Regeln gegeben. Die sind halt bloß ein Geschoss hoch plus Dach. Und dann sieht man dann eine kunstvolle Form der Nutzung eines Tiefgeschosses für Wohnzwecke. Das kann man auf ganz Sylt studieren. Und was man auch studieren kann, ist, was man also in Dächer hineinbauen kann. Und um das dann zu belichten, hat man da also eine Kultur der Gaube entwickelt. Teilweise ist da mehr Gaube als Dach. Das gibt's auch. Und manchmal sind sie auch angemessen groß. Und das wollten wir nicht. Das hat was zu tun mit der Spießigkeit dieses Elements. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir am Lanzerhof ja versuchen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, draußen einen Teil des Tages zuzubringen. Und natürlich, die können spazieren gehen, wandern gehen, schwimmen gehen, was sie also können. Aber man ist eben, wenn man da diese Kur macht, auch nicht immer ganz so fit. Jedenfalls die ersten Tage müht man sich ein bisschen mit sich. Und das führt dazu, dass man auch müde ist. Und ich persönlich finde es ganz toll. Und ich habe gelernt, dass viele andere Leute das auch toll finden, wenn sie also auf ihrem Zimmer dann eben nicht im Bett liegen und schlafen, sondern wenn sie sich das Bettzeug nehmen und auf den Balkon verziehen. Und da eben dick eingepackt dann da den Witterungsumständen trotzen. Und um das zu ermöglichen, haben wir beim Lanzerhof am Tegernsee und auch in Lanz diese Balkon- oder Loggia-Kultur bis zu einem gewissen extremen Maß betrieben. Und das konnten wir ja hier nicht. Das wäre auch der Situation, der klimatischen Situation auf Sylt nicht angemessen gewesen. Aber was wir gemacht haben, wir haben eben die Gaube quasi nach innen gestülpt. Das ist ja eine Gaube, die wir da bauen. Nur eben ist es keine sich nach außen stülpende Gaube, sondern eine sich nach innen stülpende Form. Ist aber ziemlich genau die gleiche Form trotzdem. Die kommt auch schräg aus dem Dach so raus und klappt. Praktisch haben wir das Dach genommen, da innen geklappt und dann haben wir so eine kleine Fläche, eine Art Balkon, einen Austritt, der aber geschützt ist. Also der ist jetzt, Sie kennen den Sylter Strandkorb. Das ist ja eine wunderbare Erfindung, muss ich sagen. Weil man mag das ja nicht glauben, aber die Leute sitzen ja fast bei jedem Wetter draußen. Es muss also schon erheblich regnen, bevor man reingeht. Und das kann der Korb deswegen, weil man ihn sozusagen gegen den Wind stellt und weil man eine Art Haube hat, die kann man auch bewegen, diese Haube. Und dann kann man sich doch relativ gut dort schützen. Und das führt dann dazu, dass wenn auch nur ein bisschen Sonne draußen ist und ab und zu mal die Sonne draußen ist, dann ist man da drin eher überhitzt in dem Ding, als dass man zu kalt
absolut.
Ist.
Absolut. Man ist immer ganz überrascht, wenn man aufsteht.
Jemand, der das noch nie gemacht hat, kann es nicht nachvollziehen. Aber man geht dahin, hat eine dicke Wattejacke an und einen dicken Pullover und alles das. Und ich kann garantieren, das sieht man alles im Laufe der Zeit aus und sitzt dann im T-Shirt da. Und diesen Effekt wollten wir eigentlich imitieren und haben jetzt dreiseitig auch eine Umhüllung hinter sich sozusagen, den hohen Teil, wo man dann ins Haus reingehen kann jeweils und drumherum dieses schräg nach unten fallende Dach, was einen sehr, sehr gut schützt. Man hat eine Balustrade, also eine Brüstung, die dann auch mit einem Stück Glas ausgerüstet ist, sodass man noch gut gucken kann im Sitzen, also rausgucken kann in die Landschaft. Und wir haben auch oben ein Stück Glas noch eingeführt, um also eine gewisse Haubenwirkung noch über das überstehende Dach hinaus zu haben. Und das alles zusammen, das kann man heute schon studieren da, führt dazu, dass wenn man da rausgeht, sagt, wow, hier fühle ich mich jetzt sicher. Ja? Und das ist das, was wir erreichen wollen. Das war, glaube ich, am Anfang gab es Menschen bei der Behörde, die gesagt haben, jetzt fangen die an, das Reetdach kaputt zu schneiden hier. Wir sind dann frecherweise sogar hergegangen, haben auch noch auf die Ecken, auf die Enden des Daches, so auf den Grat noch relativ große dieser Einschnitte platziert. Man sieht das heute, man nimmt das wahr, aber ich glaube, man nimmt das nicht als negativ wahr. Es ist jetzt irgendwie nicht eine Vergewaltigung des Reetdaches, aber es gibt dem natürlich eine ganz eigene Ausprägung.
Es ist zumindest eins der häufigsten Fragen, die mir immer gestellt werden, weil wir haben ja so eine Art Mockup oben neben das Offiziersheim gestellt, wo man ja quasi dann diese Ausschnitt, diese nach innen gekehrte Gaube oder Terrasse ins Reetdach geschnitten, schon mal simuliert hat. Und ich glaube, das hat die höchste Aufmerksamkeit im Augenblick, weil natürlich alle immer sich wundern, was denn da eigentlich steht. Und von daher, also ich finde, es ist schon ein ganz, ganz großer Wurf. Und gerade diese hohe Durchleuchtung des Zimmers eben halt, die dadurch möglich ist, plus eben auch mit dieser Zweigeschossigkeit trotzdem auf beiden Ebenen dann gut rausgucken zu können. Das hat schon, also das wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden von der Atmosphäre. Ich würde gerne mal weitergehen zur Atmosphäre selbst. Sie sind ja ein wenn ich es richtig weiß, ein Schüler von Hollein, der ja wiederum der Kunst ja sehr, also Hans Hollein, der Kunst ja sehr zugewandt ist. Max Hollein ist ja heute immer noch, ich glaube, in New York als künstlerischer Leiter tätig. Nichtsdestotrotz, es gibt im Lanzerhof, zumindest vorgesehen, keine Kunst. Wollen Sie dazu vielleicht mal was sagen?
Ja, also ich habe grundsätzlich natürlich nichts gegen Kunst. Aber es ist vielleicht so, das hat was mit der Diät zu tun und mit dem, was man für die Menschen dort will. Wir wissen ja alle, dass wir visuellen Reizen, akustischen Reizen, Ablenkungen in jeder erdenklichen Form, Verführungen, voller Kühlschrank, Millionen von Titel auf Spotify, fast jedes Kunstwerk der Welt ist von Google mittlerweile gescannt worden. Das kann man sich in Echtzeit auf die eigene Wohnzimmerwand werfen oder whatever. Also es ist ja eine Verfügbarkeit da. Sie haben 300 Fernsehsender. Ich könnte das jetzt fortsetzen. Ja? Da ist ja jeder eigentlich vollständig überfordert. Und wir glauben ja immer, ja, das können wir so alles irgendwie hin. Also ich kann von mir sagen, ich kriege das nicht hin. Ich bin da mit mir auch nicht zufrieden, weil ich glaube eben, dass unsere Sinne und unsere Reflexe, die ja mindestens 50.000 Jahre Entwicklung hinter sich haben, wenn nicht 200.000 Jahre, dass diese Reflexe von unserer zeitgenössischen Umgebung ja ausgetrickst werden. Wir leben in einer Disbalance zwischen dem, was uns reflexmäßig sozusagen der Körper signalisiert und dem, was für uns gut wäre und richtig wäre. Da ist eine große Diskrepanz entstanden. Das kennt jeder. natürlicherweise ist eben Essen nicht im Übermaß vorhanden, sondern es ist sehr schwierig, an Essen zu kommen. Und es ist, man muss jagen, man muss rennen, man muss jemanden töten, man muss, keine Ahnung, man muss die furchtbarsten Sachen machen oder man muss sich durch irgendwelche Äcker durchwühlen und mitten im Winter irgendwelche Kartoffeln da rauspulen. Das sind ja alles Dinge, die einen nicht übermäßig Genuss verführt machen, ja, sondern im Gegenteil. Es steht immer in einer Balance von Anstrengung und Nahrungsaufnahme. Das ist ja völlig vorbei. Und unsere Lebensmittelindustrie macht das jetzt noch ein bisschen schlimmer. Sie fügt diesen Dingen Stoffe hinzu wie Zucker oder Salz oder geschmacksverstärkende Dinge wie Fette von mir oder Knoblauch. Es gibt alle möglichen Methoden, Dinge attraktiver, süßer, verführerischer zu machen. Das heißt, das Ding ruft die ganze Zeit, friss mich und friss noch mehr. Und bevor man überhaupt die Sättigung erreicht hat, macht man noch mehr davon. Und das ist eben nicht nur beim Essen so, das ist eben bei vielen anderen Dingen auch so. Das kann ich bei mir selber zum Beispiel sagen, die Verführung, reisen zu können, führt doch dazu, dass man reist. Die Verführung, schnell irgendwo hinzukommen, führt dazu, dass man das auch tut. Die Verführung, morgens mal schnell noch im Handy ARD, BBC, New York Times und Frankfurter Allgemeine anzuschauen, ja, oder andere Dinge, führt dazu, dass du es auch tust. Der Jürgen Habermas, der ein kluger Kopf ist, hat das schon vor sehr langer Zeit mittlerweile, vor 30 Jahren, auf den Punkt gebracht und gesagt, das Konzept des modernen Menschen bedarf der intelligenten Selbstbeschränkung. Und das gelingt uns natürlich meistens nicht oder nur mit großer Anstrengung. Das wissen wir alle. Also die Askese, die ja eigentlich unsere Lebensform sein müsste, weil wir es permanent gegen diese Überfrachtung positionieren müssen, auswählen müssen, sagen müssen, nein, heute kein Fernsehen, vielleicht morgen, aber auch nur eine Stunde. Wir müssen uns selber gegenüber wie mit unseren Kindern sozusagen verhalten. Das ist alles ganz, ganz, ganz anstrengend und schwierig. Jetzt kommt jemand zum Lanzerhof und er kommt eigentlich mit bestimmten Erwartungen zum Lanzerhof. Er wird ja quasi verführt meistens durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Viele Leute kennen den Lanzerhof, viele Leute erzählen ihren Freunden davon, sind auch stolz darauf, dass sie das da geschafft haben, gemacht haben und was gefunden haben. Und dann, man kommt halt dahin mit einer gewissen Art. Die Erwartung ist ja mal erstmal die, fürchte ich, hier werde ich Gewicht verlieren. Also man kann natürlich mit ganz vielen anderen Erwartungen auch kommen. Aber so ein bisschen der Grundzugang ist, glaube ich, ein bisschen der. Interessanterweise versteckt ja der Arzt im Lanzerhof die Waage. Also das heißt, man kann sich gar nicht wiegen. Man muss also zum Arzt, um sich zu wiegen. Das ist ganz interessant. Warum? Naja, weil man die Leute nicht verführen will, zu früh aufzugeben. Das sind ja sozusagen schwierige Botschaften, die so eine Waage womöglich von sich gibt. Ja, da nimmt man erstmal zu, zwei Tage lang. Was macht man da? Da schmeißt man den Arzt raus oder fährt nach Hause oder so. Ne? Das sind ja alles so Dinge, die uns ja auch noch beschäftigen. Also, das ist vielleicht die Erwartung. Jetzt ist aber das gar nicht das Konzept eigentlich, sondern das Konzept, so wie ich es verstehe, ist eigentlich massive Entschleunigung, massives Wegnehmen von Reizen in jeder Form, man hat dann leider auch massive Entzugserscheinungen. Das ist nicht nur Entzugserscheinung Kaffee oder Zucker oder Alkohol, das ist oder Menge von Essen oder falsches Essen, was entzogen wird und ersetzt wird durch das, was jetzt mal richtig ist für zwei Wochen, sondern es gibt natürlich auch Entzugserscheinungen, wenn dann der Handyempfang nicht richtig ist. Und wir dann auch gesagt haben, ist doch nicht so schlimm, dann gibt es halt kein Handyempfang. Das ist natürlich schon schwierig, auch für mich. Also das muss ich jetzt nicht nur auf andere zeigen. Und das gilt eben auch für die Kunst. Oder das gilt eben auch für visuelle Reize. Das gilt für Fernsehen, das gilt für Film. Es gibt Konzerte am Lanzerhof, ist ja wunderbar. Aber es wird einem jetzt nicht unbedingt nahegelegt, permanent mit dem Ohrstöpsel im Ohr rumzulaufen und da irgendwie zu heißen Samba-Rhythmen, die Zeitung zu lesen und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz grundlegender Ansatz. Und man nennt ja das immer Rekalibrierung. oder sozusagen auf Null fahren und dann wieder von vorne losgehen. Das ist ja das, was uns die Ärzte dort auch sagen würden. Die würden sagen, was wir mit deinem Darm und mit deinem Verdauungssystem machen, ist eigentlich, give it a break, ja, und lass es mal in Ruhe, ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was du dem normalerweise antust. Du gibst da alles immer dies rein und das nächste rein und da fällt dir noch dies ein und da ist im Kühlschrank noch ein Joghurt übrig und da bietet dir jemand, da läufst du da irgendwo vorbei und da riecht's nach Steak und du denkst, oh, jetzt muss ich unbedingt Steak essen. Also alle diese Verführungen werden weggeschaltet. Und wenn du das tust, dann versprechen sie dir, dass dein Verdauungssystem, dein Metabolismus sich regeneriert und nochmal neu dem Gehirn quasi vermittelt oder das Gehirn dem Metabolismusorganen vermittelt, du brauchst das gar nicht jetzt gerade, denk mal drüber nach. Ja? Das ist, dieser Impuls wird unterbrochen quasi, dieser Dauerimpuls. Und das ist etwas, was ich gerne als Architekt unterstützen würde. Was wir tun in der Architektur des Lanser Hofes ist, wir nehmen viele Reize weg. Wir haben weiße Wände, wir haben einen Holzfußboden, der Holz ist, so wie man sich das so vorstellt. Der ist ein bisschen mit weißem Öl behandelt, damit er noch ein bisschen zurückhaltender ist, aber er zeigt eigentlich, was er ist. Jedes Material ist das, was es ist. Das ist nicht Verkleidung von was. Das imitiert nichts, das täuscht nichts vor. What you see is what you get, haben wir dazu gesagt. Wir haben keine Kunst an den Wänden. Ich hätte überhaupt nichts gegen eine Intervention eines Künstlers. Ja? Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt die eine Plastik im Garten steht. Aber ich meine manchmal auch bei der tollen Landschaft, in der wir für den Lanserhof bauen dürfen, braucht es dann auch nicht unbedingt die Plastik, um dann noch mit dem lieben Gott Konkurrenz zu machen. Also weniger, weg. Ja? Wir leiden nicht an zu wenig. Wir leiden in all unseren Lebensbereichen an zu viel. Von allem zu viel. Ich habe das früher immer mit den Kindern erlebt, da bist du in den Supermarkt gegangen, da gibt es dann, wir haben das 50-Joghurt-Sorten-Syndrom genannt, ja? weil Kinder sind da komplett mit überfordert, ja? Und man als Erwachsener natürlich eigentlich auch, man merkt es bloß nicht mehr, ne? Weil, was ist denn jetzt der richtige Joghurt? Mein Gott, deswegen, ich werde hier wahnsinnig. Ja? Und meistens ist es ja so, dann hast du einen ausgesucht und gehst ein Stück weiter und sagst, ach, ich glaube, den bringe ich jetzt zurück, ich glaube, das hier ist besser, ja? Und dann, das ist Wahnsinn, ne? So wollten wir nicht agieren und wir würden uns freuen, wenn, und das, vielleicht, ich rede jetzt sehr viel, aber das ist wahrscheinlich auch der Sinn des Podcasts.
Absolut.
Vielleicht noch ein Aspekt, der interessiert mich sehr. Hotelarchitektur ist ja zu ganz großen Teilen furchtbar. Furchtbar. Es gibt das, was nennen wir die sogenannte Fünf-Stern-Hotelarchitektur, die übliche. Man hat das Gefühl, dass sie eigentlich irgendwo, wird die zentral hergestellt und verteilt, diese Möbel und diese Ausstattungsgegenstände. Es gibt so eine internationale Soße der Fünf-Stern-Hotel-Architektur. Und da gibt es natürlich herausragende Beispiele, die besser sind, das ist gar keine Frage, aber es sind eigentlich eher die seltenen Ausnahmen. Man vermutet dann immer nur, wie die Leute zu Hause wohnen. Man kennt das ja nicht. Man muss vermuten, dass viele Menschen, die sich den Lanserhof leisten können, zu Hause vielleicht auch etwas dazu neigen, sich so diese Super-Komfort-Architektur so anzutun, ja, und mit Kunst und Stoffen und die erinnern sich vielleicht, wir hatten mal ein interessantes Gespräch mit Gary Landsberg vom Arts Club in London und der Gary, der Liebe, der hat immer so eine bestimmte, sehr feste Vorstellung davon gehabt, wie Design, wie Interior zu sein hat. Und der benutzt immer den Begriff der Multi-Layered, Multi-Color, Multi-Fabric. Der wollte dieses eklektizistische Gemisch von allem. Wenn man heute in den Arts Club, in den traditionellen Arts Club geht oder gehen Sie auch mal nach Annabelle oder anderen Clubs in London, dann sehen Sie das. Das hat auch was mit Reichtum zu tun. Man kann alles und dann tut man noch alles. Und am besten auf einmal. Das ist wie so eine Drei-Sterne-Küche, sage ich immer, bei der sie schon beim Amuse-Gueux 150 Ingredienzien gegessen haben. Ja? Weil das kann man sich gar nicht vorstellen, was sie alles reintun. Ist das für den Magen gut? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist das für die Psyche gut, dass man sich so überfrachtet? Kann ich mir nicht vorstellen. Was interessant ist, ist, ich habe eine Menge Bekannte, die im Lanzerhof waren, denen ich heimlich unterstelle, dass sie privat so ähnlich leben, wie ich es gerade geschildert habe. Die haben aber alle gesagt, boah, das war aber schön am Lanzerhof. Das finde ich interessant, dass die das, diese totale Reduktion tatsächlich als etwas Interessantes und Angenehmes empfinden können. Ich hätte gedacht, du wirst jetzt geschlagen und die sagen, ja gut, also war erträglich, ja, aber gut, dass ich diesem Design entflohen bin. Ja. Jetzt endlich bin ich wieder zu Hause und kann genießen, was ich mir da zu Hause eingerichtet habe. Habe ich noch nicht gehört.
Ja.
Habe ich noch nicht gehört.
Ich weiß ja zufälligerweise, wie Sie auch zu Hause wohnen. Und von daher kann ich da auch nur sagen, ich erinnere mich nur an den Kommentar von Stefan Rutter, als wir so die Hausführung beendet hatten, sagte er so, ja, nee, ist ein sehr schönes Haus. Wann ziehst du denn ein? Also von daher, Reduktion wird im Hause Inghofer auf jeden Fall groß geschrieben. Wollen wir nochmal vielleicht zu dem Thema, ich möchte einen kurzen Abschlusssatz machen zu dem Thema Kunst. Ich finde das sehr interessant. Ich mache ja sehr häufig auch Führung, dass ich Journalisten hier durchs Haus führe am Tegernsee. Und am Ende sage ich immer, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass wir überhaupt gar keine Bilder an der Wand haben? Und dann sagen die zu 100%, ohne Ausnahme bisher, alle nein. Und das finde ich das tolle, faszinierende, dass, wie Sie es so schön sagen, dem lieben Gott keine Konkurrenz machen. Dadurch, dass wir überall immer nach draußen schauen können, egal wo man ist, man kann immer nach draußen schauen, hat man das schönste Bild eben halt in Form der Natur. Und das ist eben halt wirklich das, weswegen auch niemand die Architektur tatsächlich als leblos oder kahl empfindet. Sie ist reduziert, ja, aber sie wird eben halt durch die Opulenz der Landschaft völlig wieder aufgewertet, sodass niemand was vermisst. So ist mein Eindruck davon.
Ja, wir haben ja eben von Hollein gesprochen. Bei dem Hans Hollein, also dem mittlerweile verstorbenen Architekten, habe ich mal studiert, das stimmt, an der Kunstakademie in Düsseldorf. Aber mich verbindet auch eine Freundschaft mit dem Max Hollein, seinem Sohn, der ja mittlerweile war lange Zeit Frankfurt Museumsdirektor und ist jetzt mittlerweile im Metropolitan Museum in New York, hat eine tolle Museumsdirektorenkarriere gemacht. Und den haben wir mal gebeten, als der Lanzerhof so langsam fertig wurde im Tegernsee, ob er uns zum Thema Kunst beraten könnte. Und wir haben uns dann auch dort getroffen. Er hat auch ein paar Tage da verbracht mit uns, zweimal. Und die Quintessenz war eigentlich am Ende, ich will jetzt nicht sagen, mach bitte nichts, so war es nicht. Aber es war auch so, dass man gesagt hat, man muss nicht unbedingt und vielleicht lassen wir es erstmal. Und wenn man etwas tun würde, dann müsste es so gut sein, dass es dann tatsächlich auch einen echten Beitrag, eine echte Steigerung ist. Aber nur aus Verlegenheit machen wir es sowieso nicht. Also es war eher ein freundschaftlicher Rat, der in die Richtung ging,
macht es nicht.
Wir lassen es jetzt mal.
Kommen wir mal nach Sylt zurück. Wir haben schon über sehr viele Highlights gesprochen. Haben Sie noch so ein Highlight, wo Sie sagen würden, das ist was, worauf Sie sich wirklich besonders freuen, wenn das Haus fertig ist?
Ja, man darf natürlich nie vergessen, dass wir am Anfang gesagt, wir arbeiten da in einer oder auf einer Düne. Rein genehmigungstechnisch, das wissen Sie, wäre eigentlich überhaupt kein Haus erlaubt gewesen. Oder als wir da angefangen haben, hat eigentlich jeder gesagt, wir bauen, also hier nicht. Ne? So. Und das kann man sich auch fragen, da waren ja Häuser drauf, ja, das stimmt schon, aber die waren auf Grundlage einer Sondergenehmigung quasi für militärische Gebäude dort als Kaserne errichtet worden. Interessanterweise tatsächlich im Jahr 34, also während des Beginns sozusagen der Nazi-Herrschaft. Und diese Gebäude waren und sind schon eine Herausforderung gewesen, von vornherein. Auch die Tatsache, dass sich da um ein militärisches Areal gehandelt hat. Und das war jetzt zwar schon längere Zeit nicht mehr in Benutzung. Die Bundeswehr hat es ja eine Zeit lang noch benutzt nach dem Krieg. Und dann ist es irgendwann aus der Benutzung rausgefallen. Aber die Fiktion des Planungsrechts dort ist die gewesen, ja, die stehen da, aber darunter ist eigentlich eine Düne. Und wenn die Nutzung endet, dann nehmen wir die Häuser weg oder wir lassen sie zu Ruinen verfallen. Aber wir wollen auf der Düne eigentlich jetzt nicht bauen. So ist die Theorie gewesen. Und wir konnten dann mit Hilfe guter Vorbereitung, guter Unterlagen, guter Argumente, die davon überzeugen, dass man das doch erlaubt grundsätzlich. Aber wir haben natürlich das unter sehr, sehr strengen Auflagen gemacht. Und eine, und zwar die, ich kann das auch ruhig mal sagen, es gibt dort Vogelschutz, es gibt dort Dünenschutz, es gibt dort Naturschutz, es gibt dort Denkmalschutz, es gibt dort Vogelschutz und es gibt Küstenschutz. Das heißt, wir reden da von einem halben Dutzend Schutzarten, die eigentlich verhindern, dass man da überhaupt irgendwie eingreift.
Und der Denkmalschutz hat ja dann auch nochmal das Ensemble und Denkmalschutzgesetz.
Ganz genau. Und wir haben natürlich über jede dieser Schutzarten einzeln diskutiert und will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber die vielleicht für alle fast sichtbarste, auch heute noch sichtbarste Problematik ist natürlich, dass es eine Düne ist, dass es eine sogenannte graue Düne ist, in der wir da bauen, auf der wir da bauen. Und die graue Düne ist eine Düne, die in ungefähr 100 Jahren entsteht, nachdem sie zunächst einmal eine weiße Düne war. Also die Wanderdüne ist weiß, weil sie praktisch immer wieder Sand aufschüttet und verweht. Und dann kommen verschiedene Formen, grüne, grüngraue und so weiter, Bepflanzungen. Sie kennen das Strandhafer-Thema, dann kommt dann Erika dazu, dann kommen alle möglichen speziellen Pflanzenfamilien, die sich da etablieren, wenn die Düne sozusagen zum Stillstand gekommen ist, sonst geht das ja gar nicht. Und dann entsteht durch längere in Ruhe lassen und Ruhephasen und entsteht also ein spezifisches Biotop. Und dieses Biotop Graudüne ist sozusagen die höchste Form der Dünen, des Dünenbiotops. Und in dem stehen wir da und bauen da. Und wir hatten die Aufgabe, so wenig wie möglich davon zu benutzen, das dann auch tatsächlich zu sichern, irgendwo wieder einzubringen. Also strenge Situation. Unser Bestreben ist, und das müssen wir jetzt dann noch beweisen, das kommt jetzt noch, unser Bestreben ist, es so zu machen, dass man hinterher das Gefühl hat, man habe das Haus sozusagen auf eine an sich intakte Düne draufgestellt und ansonsten nichts getan. Das ist eigentlich das, was wir gerne erreichen würden. Wir nennen das potenziell natürliche Vegetation. Das heißt, wir wollen um die Gebäude drumherum eine Situation schaffen, die mit minimalen Wegen, mit minimalen Versiegelungen auskommt. Ist auch streng reglementiert, die Größe von Terrassen und all das ist ganz, ganz, ganz genau festgelegt. Und alles andere soll eigentlich eine nicht betretbare Düne wiederum sein hinterher. Und da haben wir erhebliche Anstrengungen für unternommen, dass jede Menge Reisen zu Baumschulen, jede Menge Besichtigungen und Bemusterungen vor Ort. Da kommen jetzt auch noch welche. Jetzt geht es langsam los. Im November sollen die ersten Bäume angeliefert und platziert werden. Das werde ich mir persönlich vor Ort dann auch angucken und auch dabei bleiben. Jetzt kann man immer sagen, Architektur und Landschaft, was hat er da zu suchen? Also für mich ist das alles eins. Das ist wie Interior und Architektur, ist für uns auch eins. Und wir legen größten Wert darauf, dass dieses Arrangement tatsächlich funktioniert. Und das funktioniert eben nicht nur wie eine normale Gartengestaltung durch puren Willen, sondern das muss hier tatsächlich auch klimatisch und biotoptechnisch muss das quasi ja am Ende selbst funktionieren. Also wenn wir damit fertig sind und die Anwachsphase hinter uns haben, dann muss sich das von selbst einstellen und diese Natürlichkeit gewinnen. Das ist schon noch schwierig, aber ich glaube, dass das auch besonders schön ist. Wir wollen hier keinen Garten. Es gibt keinen Garten. Wir werden ganz kleine Flächen bei den Häusern unten werden gemäht sein und ansonsten ist der Rest tatsächlich und nicht so extensiv, sondern wirklich klein. Und der Rest ist tatsächlich dann mehr oder weniger das, was der liebe Gott da irgendwie hergestellt hat. Das wird sicher interessant werden.
Absolut, absolut. Wie ist es denn mit den Zimmern? Wir hatten jetzt schon mal darüber gesprochen, dass die Zimmer-Highlights sind natürlich die nach innen geformten Gauben. Gibt es noch was Sie hier besonders hervorheben würden?
Es gibt, die Zimmer sind natürlich unter dem Dach interessant, gestaffelt, mehrgeschossig zu einem ganz großen Teil, also zweigeschossig, mit eingestellten Galerien, von denen aus man dann noch den Blick durch diese Gaube, also nicht Gaube, sondern durch diesen Außensitzplatz sozusagen, durch die Loggia raus ins Freie hat. Die Zimmer sind Lanzerhof-spezifisch einfach eingerichtet, aber durchaus anspruchsvoll. Gute Materialien, Leder, Viskose, Teppich, tolle Matratzen, biologisch korrekt, nicht imitierende Materialien, gesund. Also natürlich alles das, was dazugehört. Es gibt viele Leute, die mehrere Lanzerhöfe kennen werden, sehen, dass es da auch eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Aber man wird auch erkennen, dass wir doch immer noch mal einen Schritt machen. Wir wollen das auch. Wir wollen dann auch ein bisschen Sylt sehen in dem, was wir tun. Und Tegernsee ist dann eben Tegernsee, ist Bayern, das ist ein bisschen was anderes. Wir wollen die Unterschiede nicht jetzt noch zusätzlich forcieren, aber wir wollen doch denen durchaus auch ein bisschen Raum geben. Also wir haben hier versucht, ein bisschen in diese Farbigkeit des Nordens, also diese hellgrau-blauen Töne und das Sandtöne in solche Richtungen zu gehen. Ich glaube, das wird uns auch gelingen, aber man wird auch eben die Gemeinsamkeit tatsächlich wahrnehmen. Es gibt wieder relativ großzügige Zimmer, aber sie sind auch nicht großzügiger als am Tegernsee, sondern ein ganz klein bisschen sogar kleiner, das normale Zimmer, ich glaube 10% kleiner oder 8% kleiner. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch so, dass man in Sylt immer in diesen etwas geduckten Friesenhäusern ist man schon gewohnt, dass es nicht ganz so groß ist wie woanders. Dafür sind wir aber hier sehr großzügig. Also für diese Maßstäbe, die normalerweise auf der Insel herrschen, sind wir sehr großzügig unterwegs. Und ganz besonders großzügig sind wir natürlich in den öffentlichen Bereichen. Wir haben einen Eingang formuliert, es ist ja gar nicht so leicht, in so ein Haus reinzukommen, das ist ja ein niedriges Haus, ne? Niedrige vertikale Fassade, wie komme ich jetzt in dieses Haus rein, sodass man auch versteht, dass das jetzt hier, das ist der Haupteingang. Beim Lanzerhof am Tegernsee ist es ja einfacher gewesen, man geht in ein Haus und guckt direkt in den Innenhof und dann hat man das Haus eigentlich schon verstanden. Ne? Man sieht, aha, das ist um diesen Hof drumherum, aha, das sind drei Geschosse, ja dann, okay, verstanden, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wie ich mich bewege. Hier geht man ja in ein Haus hinein, das kein Atrium hat, sondern das sozusagen nur Außenfläche hat. Und da war die Frage, wie können wir eine ähnliche Form des direkten Erkennens, des direkten Verstehens organisieren. Zudem kommt es hier dazu, dass wir das Haus ja, wenn man dort anreist, wenn man mit dem Auto anreist oder vorgefahren wird, dass man da über die Tiefgarage hineinfährt. Da werden wir vielleicht gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Und wir wollten jetzt die Vertikalität des Hauses eigentlich betonen. Am Eingang steht man eigentlich direkt in einem Treppenraum, muss man sagen. Das ist kein Treppenhaus. Ein schöner Spruch meines geschätzten Lehrers Holland war ja, irgendwo an der Mainlinie nach Süden hin verändert sich die Stiege zum Treppenhaus. Also das bescheiden, protestantisch, Treppen, Stiege, eng, steil und nicht sehr sinnlich, ja, wandelt sich in etwas, das man sinnlich erleben und genießen kann, weil Raum, weil groß, weil schön, weil barock, weil geschwungen und so weiter. Also wir haben ein südliches Element in den friesischen Architekturparcours eingebaut und haben eine wirklich fulminante, glaube ich, Treppe entworfen, die als spiralförmig angeordnete Treppe mit Galerieanschlüssen an die drei Flügel des Gebäudes schon ein kleines Raumwunderwerk ist. Sehr groß auch, sehr großzügig. Also man erwartet das eigentlich nicht, wenn man da hineingeht. Man sieht ein großes Haus, ja, dazu passt das auch, aber man ahnt eigentlich nicht, wenn man durch die Tür tritt, dass es dann diese Großzügigkeit annehmen wird. Ich glaube, dass das nochmal ein ganz eigenes Element ist, und in diesem Treppenraum, in diesem barocken Treppenraum, sieht man alle Funktionen des Hauses. Man kann sofort verstehen, da oben sind die Zimmer, hier sind die Rezeptionen und alles das, was so offen ist, Restaurants und so weiter. Und man guckt auch runter in Bereiche, die also dann in so einem halben Gartengeschoss drin sind, Medizin, Fitness, das ganze Thema Schwimmen, Innen-, Außenschwimmbad und so weiter. Und dann sogar bis in die Tiefgarage, wo eben die Vorfahrt ist, und die kann man schon mal verraten, ist nicht die übliche Tiefgarage, ist nicht die übliche Tiefgaragenvorfahrt, sondern man fährt da rein und dann versteht man auch, warum man da unten durchaus auch vorfahren kann und warum man es da unten auch ganz schön hat, und dann hilft dieser Treppenraum, der da runter gestanzt ist, durchgeführt führt, ist bis in die Tiefgarage natürlich dabei, auch das dann zu genießen.
Ja, die Treppen, die Tiefgarage war für mich ehrlich gesagt das größte Wow, als ich beim Richtfest da war. Ich war eine ganze Zeit lang vorher nicht mehr auf der Baustelle. Und man geht ja dann in den zweiten Tiefkeller, ist es, glaube ich, und hat eine Deckenhöhe von, ich weiß es nicht, 7 Meter, 8 Meter. Also es ist, es wirkte jetzt mit der dunkel gestrichenen Decke nicht mehr ganz so sehr, aber als sie damals noch alles in Beton war, hatte man wirklich das Gefühl, man hat eine unterirdische Kathedrale oder die größte Tropfsteinhöhle von Mallorca oder keine Ahnung was. Also es wirkte schon sehr, sehr beeindruckend opulent, ehrlich gesagt, also dieses Unterirdische.
Das ist ein bisschen der Topografie der Düne da geschuldet, dass wir an einem sehr tiefen Punkt da reinfahren und dann nach oben hin jetzt nicht sozusagen 10 Meter Erde aufkippen wollten, sondern dann nur die Menge an Erde, die wir dann auch braucht, und den Rest ist sozusagen eine Art Hohlraum entstanden. Hat ja sogar dazu geführt, dass man zwischenzeitlich Überlegungen gestartet hat, dort eine Kunstmesse stattfinden zu lassen.
Die Überlegungen gibt es immer noch.
Ja, es war mir erstmal fremd, aber wenn man da steht, kann man tatsächlich auf diese Idee kommen. Und ich glaube, dass das sogar sehr gut funktionieren würde. Aber es hat eben auch was, ja, Garage muss ja nicht Garage sein. Wenn fast 100% der Menschen, der erste Eindruck des Lanzerhofes der ist, dass man erstmal unten davor fährt und dann das Gebäude darüber betritt, dann sollte es eben auch so sein, dass man das würdevoll tun kann. Und das hat gar nichts mit Opulenz zu tun. Das ist jetzt irgendwie keine vergoldete Tiefgarage. Das ist nur räumlich und von der Anordnung her etwas geordneter, etwas besonderer, als das vielleicht an anderen Stellen der Fall ist.
Ich habe mal so als Abschlussfrage, würde ich mal fragen, wir sind ja schon eine ganze Zeit jetzt am Bauen. Also insgesamt, also ist das ganze Projekt ja schon relativ lange, sage ich mal sowas, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn Sie jetzt aber sagen würden, was war jetzt so eine der größten Herausforderungen, die Sie jetzt benennen würden? Also es gibt ja in der Zeit ist Corona gewesen oder ist es ja auch immer noch da. Es gibt die grundsätzlichen Einschränkungen, wenn man auf einer Insel wie Sylt baut. Es gibt Herausforderungen, wenn man in eine Düne hereinbaut, was die Statik betrifft. Dann haben auch noch solche Probleme wie Chipmangel jetzt auf einmal auch noch einen Einfluss auf die Fertigstellung. Also haben Sie da irgendwas, wo Sie sagen würden, ja, aber das ist etwas, das war für Sie auf jeden Fall die größte Herausforderung?
Ja, die Baustelle, das gibt ja natürlich vielleicht auch zwei Ebenen, ne? Diese vielleicht etwas mehr profane Ebene, aber das ist die im täglichen Leben quasi wichtigere Ebene, ist ja, dass wir durch Corona und durch Lieferengpässe, Schwierigkeiten, internationaler Welthandel wird gestört, nicht nur durch Corona, sondern durch viele politische Ränkespiele. Manche Leute nutzen das auch aus. All diese Dinge haben uns natürlich das Leben deutlich schwerer gemacht. Also mal eben sagen, wir brauchen noch 3 Container von dem Reed, weil wir doch ein bisschen mehr verbrauchen. So einfach ist es eben dann alles nicht. Ja, das geht aber bis zum Rohrkrümmer der Belüftungsanlage. Also alle geraden Stücke waren da, aber die Krümmer nicht. Kein Problem nochmal. Also geht das just in time. Plötzlich war nichts mehr, ging gar nichts mehr just in time. Also da ist, glaube ich, eine große logistische und Anpassungsherausforderung in den letzten anderthalb Jahren, 2 Jahren vonstatten gegangen, von der natürlich der normale Nutzer gar nichts mitbekommt und muss er auch nicht, aber das kann man, glaube ich, wenn man da mal drüber nachdenkt, schon nachvollziehen. Das ist in anderen Lebensbereichen ja ähnlich gewesen, und unter diesen Bedingungen so ein Haus zu bauen, ist einfach schwerer als unter normalen Bedingungen. Man darf aber auch nicht ganz vergessen, ich habe ja bei ihm kurz gesagt, eigentlich konnte man gar kein Haus bauen, oder wenn man jemanden gefragt hätte, und selbst, das muss man ganz klar sagen, wir haben was neulich noch darüber unterhalten, wir haben ja einen sehr netten und sehr kompetenten juristischen Berater gehabt im Planungsrecht, den Professor Reit, der mir ans Herz gewachsen ist und den ich seitdem, ich den dort kennengelernt habe, in vielen Projekten beschäftige und mit ihm mich abstimme. Und der Christian hat mich nochmal daran erinnert, das stimmt auch, als wir den zum ersten Mal gesprochen haben und gefragt haben, ob man das irgendwie hinbekommt mit Paragraph 34, das ist ein Paragraph aus dem Bundesbaugesetz, nach diesem kann man sozusagen im Charakter der Umgebung bauen. Da hat er gesagt, no way. Also so ging's los. Und natürlich würde er es heute gar nicht mehr so gern hören vielleicht, weil das ist ja dann doch, es gab ja doch a way. Aber das war der Beginn. Und man kann sich vorstellen, dass wenn das der Beginn war, ist ja der Genehmigungsverfahren auch fortlaufend bis heute, auch mit Nachgenehmigungen und sogenannten Tekturen, wenn was sich ändert und so weiter. Das ist ja kein Selbstgänger. Das ist ja nicht einfach so, du rufst mal eben bei der Behörde an und die sagen, ja klar, haben auf dich gewartet, morgen kriegst du die Freigabe. Sondern es ist eben immer wieder, durchläuft man einen Prozess, der sehr komplex ist und der in Sylt jetzt oder auf Sylt jetzt auch eine Menge von politischen Entscheidungen notwendig machte. Gemeinderatsentscheidungen, Kreistagsentscheidungen, Entscheidungen bis zum Ministern der schleswig-holsteinischen Landesregierung rauf. Das steckt dem Projekt so positiv und natürlich auch erschwerend in den Knochen. Und das hat dazu geführt, dass wir doch eine ungewöhnlich lange Zeit zwischen Erstaufschlag und Eröffnung haben. Der Christian und ich sind ja seitdem, man muss das vielleicht so rum erklären, ich war zwar schon mal Gast am Lanzerhof, lange bevor ich Christian Harsch kennengelernt habe, lange davor, also 12 Jahre davor, aber ich kannte ihn nicht und ich habe ihn kennengelernt genau 24 Monate, bevor der Tegernsee eröffnet wurde. Und da hat er mich mal angerufen von unterwegs, war mit dem Andreas Wieser unterwegs, dem damaligen Direktor des Lanzerhofes, und hat dann gesagt, ja, wir sitzen hier in Athen am Flughafen, haben uns gerade was angeguckt hier, aber wie auch immer, überlegen gerade, wie es am Tegernsee weitergeht. Und dann haben sie die Frankfurter Allgemeine aufgeschlagen. Und in der Frankfurter Allgemeine gab es damals einen großen Artikel über mich als Person tatsächlich, Werdegang und so weiter mit einem großen Foto. Und dann haben sie gesagt, ach, den kennen wir doch auch, der ist doch auch bei uns immer Gast, sollen wir den mal fragen. Ja, so ist es wirklich gewesen. Und das war tatsächlich genau 25 Monate, wenn man ganz genau zählt, vor der Eröffnung des Tegernsees. Wir haben also Erfahrungen da drin, wie man sehr schnell plant und baut. Unter übrigens gar nicht so unähnlichen Bedingungen, denn auch dort haben wir im Landschaftsschutzgebiet gebaut. Es konnte eigentlich nur über eine Konstruktion, Erweiterung eines touristischen Gebäudes, einer touristischen Nutzung gebaut werden. Will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie wir das genau gemacht haben mit der Behörde. Das wäre eine eigene Podcast-Sendung, jetzt dauert auch ein bisschen. Ja, aber wir waren durchaus erfahren da drin, das irgendwie hinzukriegen. Auch der Christian, politisch das durchzusetzen, Bürgerentscheid, das haben wir alles da gehabt. Es ist in Friesland dann noch ein wenig schwieriger gewesen. Sonst hätten wir es auch in 2 Jahren geschafft. Da hat es ein bisschen länger gedauert.
Ich glaube, gekauft haben wir das Gebäude 2011, das Grundstück. Grundstück mit den Gebäuden haben wir im November 2014 haben wir den Zuschlag bekommen. Also im gleichen Jahr, wie wir Tegernsee eröffnet haben.
Ja, 7 Jahre hätte ich es auch gedacht, hat es insgesamt gedauert. Jetzt, als Architekt von Stuttgart 21 muss ich sagen, 7 Jahre sind eigentlich gar nichts. Also gleich wieder entspannen, ja. Es limitiert die Zahl an Lanzerhöfen, die der Christian und ich noch im Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte stemmen können.
Ich fand das ganz interessant, das war ja damals ein Bietverfahren, wo wir letztendlich auch den Horst Rahr, dem nebenan eben halt das Arosa gehört oder mitgehört, überboten haben. Und er hat sich dann zu einem Zitat hinreißen lassen. Ich glaube, es war in der Sylter Rundschau, wenn ich es noch richtig weiß. Er sagte, naja, also wenn der Preis stimmt, den der Lanzerhof da bezahlt hat, dann müsste man schon Harry Potter sein, um da was Vernünftiges draus zu machen. Und ich glaube, das, was Christian Harisch, aber auch mit Unterstützung von Professor Reit und den beiden Bürgermeistern, also auch jetzt insbesondere dem Ronald Benk in der Unterstützung, also muss man sagen, also das Zauberkunststück, das Harry Potter-eske Zauberkunststück ist auf jeden Fall gelungen und ich freue mich sehr darauf, was wir dann, wenn es dann endgültig Anfang nächsten Jahres fertig ist, zu sehen bekommen.
Ich habe. Ich mich auch. Ich war Ende nächster Woche hin wieder. Mhm.
Wir sind ja eigentlich ein Gesundheitspodcast und wir reden ja auch sehr viel jetzt über die Architektur, was eben halt das Lanzerhof-Konzept auch mit ausmacht, die ja eben halt auch ein wichtiger Bestandteil ist. Die Leute sollen sich ja hier wohlfühlen. Und normalerweise ist meine Abschlussfrage immer diejenige, dass wir auch mal noch einen Tipp für die HörerInnen geben. Und da geht es natürlich nicht, also der naheliegendste Tipp ist natürlich, kommt in Lanzerhof, aber wir sind ja hier keine Dauerwerbesendung. Aber ich frage mich tatsächlich, und auf die Antwort bin ich auch sehr gespannt, weil ich hoffe, dass sie mir dabei hilft, auch in Zukunft meine Urlaubsdestination besser auszuwählen. Wenn man jetzt eben halt nicht in den Lanzerhof möchte, sondern eben halt normal seinen Urlaub verbringt und aber auf der anderen Seite nicht diesen 5-Sterne-Einheitsbrei haben möchte. Wie geht ein Christoph Ingenhoven da vor? Welchen Tipp kann er unseren HörerInnen geben, wo man darauf achten sollte, wie man sich quasi überhaupt auf die Suche begibt?
Ja, also die Frage kann ich besser beantworten, wenn ich sie nicht auch noch verbunden mit Gesundheitstipps beantworten muss.
Absolut, das nehmen wir raus.
Weil ich muss sagen, mein Reiseverhalten außerhalb der Aufenthalte im Lanzerhof ist jetzt nicht vorrangig dem medizinischen gesundheitlichen Aspekt gewidmet, sondern das ist dann eigentlich eher dem gewidmet meinen Interessen und den Dingen, die mich faszinieren. Ich bin tatsächlich ein, wie sagt man da, dedicated Reisevorbereiter. Ich lese viel, ich höre viel, ich interessiere mich dafür, ich interessiere mich natürlich für Hotels, ich interessiere mich für Reiseziele. Ich kann also praktisch den Tipp geben, nur wenn Ihnen etwas von unabhängiger und vielleicht auch vertrauenswürdiger Seite mehrfach empfohlen wird, würde ich dieser Empfehlung folgen. Man sieht die komischsten Sachen, wenn man Empfehlungen folgt, muss man ganz klar sagen. Aber in der Überschneidung vieler Empfehlungen und vieler auch vorangegangener Reisender gibt es natürlich schon auch Reiseziele, die mich nach wie vor interessieren. Ich will jetzt nicht sagen Rom als Beispiel jetzt, weil das kommt ja jeder darauf, dass praktisch jeder mal da gewesen sein muss. Und erstaunlicherweise ist es tatsächlich auch lohnenswert. Ja, das ist eben auch so, dass Dinge, so ungefähr so wie man sagen würde, viele Leute, die sich das leisten können, wollen unbedingt in Sylt Urlaub machen. Das machen die nicht, weil die dumm sind, sondern weil die auch nicht dumm sind und wissen, wo es schön und interessant ist. Wenn Sie mich nach meinem Lieblingsreiseziel fragen würden, das wäre vielleicht zielführender. Und ohne dabei zu viel zu verraten, würde ich sagen, weit weg von vielen Menschen, also wenig Menschen, viel Landschaft, viel Ruhe, trotzdem kulturell interessant. Kulturell, damit meine ich jetzt nicht unbedingt, können Sie ganz viele Kirchen angucken. Ist auch interessant, finde ich auch ganz toll übrigens. Aber meine Kinder waren nicht so sehr. Aber kulturell im Sinne von, es hat dort etwas stattgefunden. Wir sind seit einigen Jahren beispielsweise in Korsika unterwegs. Und Korsika ist jetzt nicht so die ganz normale Reiseroute für viele Leute. Das ist so ein bisschen abseits. Und ich finde es sehr genießbar. Zynisch gesprochen muss man sagen, die korsische Mafia, die alle paar Jahre mal morgens um 4 in einem Hotel anruft und sagt, ich habe jetzt 2 Stunden lang das Hotel zu verlassen und dann sprengen wir das und das auch tatsächlich tut. Die hat natürlich viel Böses bewirkt, aber auch viel Gutes bewirkt, denn es gibt da einen derartigen Widerstand gegenüber Tourismus und Touristen. Es gibt eine Grundunfreundlichkeit, aber die ist eigentlich auch ganz klasse, ne? Weil wer möchte sich schon von diesen Typen immer belatschern lassen? Also versteht man ja eigentlich, dass die so ein bisschen hinhaltend sind. Ja? Und das hat aber dazu geführt, dass es ja große Teile Korsikas gibt, die einfach so schön sind, wie sie immer waren. Und es gibt da aber trotzdem eine Zivilisation. Also es gibt Es gibt tollen Wein, es gibt tolle Honig, es gibt tolle Früchte, es gibt alle Erzeugnisse, die man so landwirtschaftlich produzieren kann. Es gibt natürlich auch eine eigene Kultur, eine eigene Bauweise, es gibt ein Wahnsinnsklima, es gibt wahnsinnig schöne Strände und Landschaften und Küsten und alles, was dazugehört, auch ein oder zwei schöne Städte und mehr haben die dann auch nicht. Also das finde ich sehr genießbar und es bringt einen weit weg von dem, was einen so normalerweise alles ablenkt und dann irgendwie dann doch irgendwie unbefriedigt zurücklässt. Ja. Ich glaube, man hat so viel mit sich selbst zu tun, wenn man da ehrlich ist und man muss auch mal die Langeweile ein bisschen aushalten können. Und ich habe persönlich überhaupt kein Problem damit, 14 Tage lang oder auch 3 Wochen morgens das Gleiche zu frühstücken, am gleichen Strand 3 Stunden lang irgendwie zu sitzen und zu schwimmen und dann 4 Stunden lang im Schatten zu sitzen und zu lesen und dann Abend zu essen. Also ich habe da kein Stress mit. Das kann von mir so ein bisschen noch länger so sein. Ja. Das ist okay. Ich brauche einen Stapel Bücher. Das wäre eine Voraussetzung. Alles andere, nette Leute. Ja. Aber wenn Sie meine persönliche Reiseroute verfolgen würden, würden Sie jetzt sagen, ja, aber so ganz so dementsprechend macht er es aber auch nicht. Ne? Also das hat damit zu tun, dass ich eine große Familie habe, die auch viele verschiedene Ansprüche hat und die man natürlich auch dazu bringen muss oder will, mit einem zu verreisen ab und zu. Da muss man dann auch Angebote machen. Und ich habe mich eigentlich die letzten Jahre zu einer Art Dauerreisendem entwickelt. Bin zwar auch gerne mal zu Hause hier oder in der Schweiz, aber bin auch sehr gerne unterwegs. Und
gibt es denn ein Hotel, das Sie in der letzten Zeit gesehen haben, was Sie als Architekt, ich sage jetzt mal, beeindruckt hat oder überrascht hat oder beschäftigt?
Ja, also wenn man jetzt keine Beispiele aus der Lanzer Hofwelt nennen will, dann würde ich sagen, ich war vor vielen Jahren zum ersten Mal auf North Island, auf den Seychellen. Das klingt jetzt erstmal wie so Traumhaus am Traumstrand. Das ist es nicht. Das ist eigentlich eher so eine Art halbzivilisierte Robinsonade. Was mich fasziniert hat dort, und das gibt es sonst nach meinem Überblick eigentlich nur in einigen der besseren afrikanischen Safari-Camps, und da gibt es eine Menge schlechte von auch, und es gibt auch eine Menge schlechte Hotels auf den Seychellen, meiner Ansicht nach sehr teure, aber die mir keinen Spaß machen würden. Ja? Auf Mauritius, auf den Malediven und so weiter gibt es das ja sehr, sehr viel, dieses übliche auf dem Wasser stehen, du kannst die Haie unten sehen und oben irgendwie den Daiquiri schlürfen. Das ist überhaupt nicht mein Ding, ja. North Island hat ein bisschen eine andere Qualität. Da ist man eher in so einem Öko-Camp sozusagen, in einem sehr großzügigen, luxuriös ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist teilweise luxuriös, aber es ist eben nicht der vordergründige Luxus, sondern das Tolle ist einfach, das ist es einfach wahnsinnig schön, wahnsinnig schön. Es sind wenig Leute dort, es gibt nur ganz wenige Villen und ganz wenige Menschen, die da Urlaub machen. Und es hat was, du hast trotzdem kein schlechtes Gewissen. Es ist irgendwie nicht so übertrieben, ne? So wie man das normalerweise hat dann, wo man, ich weiß nicht, also spätestens dann, wenn im Spiegelschrank sozusagen der Kühlschrank für die gekühlte Nachtcreme der Gattin eingebaut ist, dann hört es bei mir eigentlich auf, so mit Verständnis. Ja? So, das ist dann so, ich finde dann ist, Leute, hört einfach mal auf, ne? Das ist ja alles furchtbar. Das hat mich sehr interessiert. Mich hat auch interessiert, das, was wir da auf Korsika machen. Das ist ähnlich, verhältnismäßig ähnlich. Ich war vor einigen Tagen noch, und das war ich auch einige Male schon, im Amman in Venedig beispielsweise. Das ist ja auch eine Frage, wie kann man in Venedig noch, was kann man in Venedig noch tun? Ich meine, da gibt es alles, ne, auf der Welt. Und da gibt es jeden Luxus auf der Welt und jede Verrücktheit. Und das ist vordergründig auch ein Luxushotel, klar, ist auch teuer. Es ist in einem Palast integriert, aber so, dass ich das Gefühl habe, dem Palast ist noch nie so gut gegangen. Denn dass man bewohnt es eigentlich so auf eine lässige Art, viel zu viel Platz natürlich, klar, weil das konnte man eigentlich gar nicht alles nutzen, das gibt dann einen Salon nach dem anderen, aber irgendwie sitzt da einer und liest und da einer isst was und der Dritte hat dann noch eine Zeitung vor sich und der Dritte hat eine Konversation mit jemandem. Ist sehr, sehr schön. Wir waren vor einigen Jahren in Beijing, im Sommerpalast, und neben dem großen Park. Und da hat das Amman diesen Sommerpalast tatsächlich einen Teil des Sommerpalastes zur Nutzung überlassen bekommen. Und auch da haben die es geschafft, das ist ja ein bisschen die Expertise, die die haben, werden solche Heritage-Buildings zur Verfügung gestellt, weil sie sich sozusagen vorsichtiger als die Heritage-Leute selber darin benehmen. Das ist wer die Gelegenheit, das mal anzuschauen hat, das ist ein wunderbares Ding. Und man fühlt sich da nicht wie der Kaiser von China, obwohl das ja kaiserlich ist. Man kriegt einen Einblick in die Schönheit und in die Feinheit und Eleganz dieser Architektur und dieser Gärten und dieses Interiors, das komplett erhalten ist teilweise. Das ist wirklich, das ist ganz, ganz toll. Wirklich ganz, ganz toll gewesen. Könnt das jetzt fortsetzen? Also ich habe da noch ein paar andere Tipps auf Lager. Die besten Tipps verrate ich nicht. Ich bin da ganz böse. Haben Sie schon gemerkt, um einige Sachen rede ich so ein bisschen drumherum.
Also Sie möchten gerne alleine bleiben.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die das ist tatsächlich so, die man sich irgendwie erarbeitet, erkämpft und so weiter, schon in Zeiten von Instagram derartig verallgemeinert werden, dass das Besondere leider verschwindet. Den meisten Dingen tut es nicht gut, wenn sie zu bekannt sind. Das können Sie bei Restaurants und Clubs, und das kennen Sie selber auch, oder dann läuft irgendjemand durch die Gegend und sagt, aber diese Straße in New York, die muss aber unbedingt natürlich total hinter Abfalldosen, aber da ist der total irre Spot, und dann kannst du ja ganz sicher sein, heute kommst du dahin, 3 Stunden später ist der schon überfüllt, ne? Also das ist schwierig. Also denken Sie in Zeiten von Corona, wo die Leute irgendwie Tipps, hier ist noch ein Wasserfall, ja? Und dann die Leute, die entsprechenden Nationalparks betreut haben, die haben dann irgendwann die Polizei rufen müssen, ne? Weil das einfach, ja. Also da bin ich sehr skeptisch geworden. Das ist halt zu viel von einem, ne? Das ist einfach zu viel von einem.
Zu viel von allem. Kommen wir wieder zu dem Lanzhof-Konzept zurück. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir haben, ich glaube, die längste Folge aufgenommen, die wir jemals aufgenommen haben. Aber ich hab gerne zugehört, und ich hoffe, unsere HörerInnen auch.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ich habe noch eine allerletzte Frage. Sie sagten ja schon, Sie waren seit vielen Jahren schon Kunde im Lanzerhof oder Gast im Lanzerhof, wie immer man es bezeichnen möchte. Hilft das bei der Planung, oder ist es dann auch, dass es einen gegebenenfalls einschränkt in dem Denkprozess, weil man schon gewisse Muster im Kopf hat?
Nein, ist unabdingbar, glaube ich. Als jemand, der diese Diät macht, und das machen Sie ja dort, alle, es gibt verschiedene Stufen, das wissen wir ja, aber im Prinzip macht man die, und das macht man, gibt es auch bestimmte Entgiftungsrituale und Dinge, die dann noch medikamentös beziehungsweise stofflich noch dazukommen. Da würde ich ganz klar sagen, das Befinden, das man dort hat, sollte man verstehen, wenn man für den Lanzerhof arbeitet. Und das gilt eben auch für den Architekten. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte auch, glaube ich, dem Lanzerhof geholfen, dass ich das wusste. Und ich bin ja da auch ein aufmerksamer Gast, sagen wir mal, in dieser Richtung aufmerksamer Gast. Also ich war ja, es gab ja damals ausschließlich diesen Lanzerhof in Lanz. Da war ich zu Gast in der alten Form noch, sogar noch in der ganz alten Form auch mal, wo es noch nicht mal der Badebereich umgebaut war, und dann später eben mit umgebautem Badebereich. Und das war schon ein Basic Experience, ne? So, das war ja jetzt nicht gemildert durch besondere Schönheit. Das war jetzt kein schlechter Ort, aber es war auch nicht irrsinnig besonders, ja. Das Besondere war tatsächlich das Treatment und die Erfahrung, das überhaupt mal mit sich machen zu lassen und sich darauf einzulassen. Und ich glaube, dass viele der Dinge, die wir mittlerweile am Lanzerhof machen, architektonisch machen, sind aus dieser Zeit entstanden, sind aber nicht die Routine gewesen, die es am Lanzerhof damals gab. Insofern, ja. Also denken Sie an das Thema Frieren zum Beispiel. Wenn Sie wenig essen, ist Ihnen kalt. Und ja, Ihr Energielevel ist halt etwas geringer erstmal. Es wird ja hinterher aufgeholt. Aber die ersten paar Tage ist das so. Und dann sind ja viele Menschen auch im Winter im Lanzerhof. Da kommt noch dazu, dass die äußere Kälte noch dazu kommt. Also sich darum zu kümmern, dass jemand nicht friert, dass jemand es sich einigermaßen irgendwie gemütlich machen kann. Solche Dinge spielen eine Riesenrolle. Ihre Wahrnehmung ist geschärft. Sie sehen Farben und Dinge genauer und präziser, wenn Sie diese Kur machen. Das ist ja auch so, dass die Augenfarbe sich klärt. Und so, also es gibt ganz viele Effekte, die dieses die dieses milde Regime da trotzdem noch immer hat. Und das sind, glaube ich, Dinge, die interessant sind. Wenn wir jetzt mit grellen Farben beispielsweise gearbeitet hätten, das wäre einfach nicht richtig. Das stört. Stört auch besonders deswegen, weil man dann ein bisschen empfindlich wird. Man wird übersensibel. Ja? Also, ich glaube, mir hat es sehr geholfen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.